Menschen in der Zeit. Heute mit Kardinal Paul Josef Cordes, 75 Jahre. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Kurienkardinal Paul Josef Cordes feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. Der dienstälteste deutsche Kardinal steht seit rund 30 Jahren in päpstlichen Diensten. Zunächst als Vizepräsident des Laienrates, dann als Präsident des Rates Cor Unum, das für die karitativen Aufgaben der katholischen Kirche zuständig ist und eine Art Entwicklungsministerium des Vatikans darstellt. Seit 2007 gehört Cordes dem Kardinalskollegium an. Mit 75 Jahren erreichen die Kardinäle zwar die offizielle vatikanische Pensionsgrenze, doch es gilt als sicher, dass Papst Benedikt XVI. Kardinal Cordes bitten wird, noch im Amt zu bleiben. Cordes machte sich schon früh als einer der Gründer der Weltjugendtage einen Namen. Papst Johannes Paul II. Machte sie zur festen Einrichtung. Als Präsident des päpstlichen Rates Cor Unum koordiniert Kardinal Cordes weltweite Hilfstätigkeiten der katholischen Kirche. Regelmäßig reist er in die Krisenregionen und Katastrophengebiete, aber auch in die politischen Machtzentralen, um Hilfe zu ermöglichen. Mit Kardinal Kasper und Bischof Clemens gehört Kardinal Paul Josef Cordes zu den wenigen Deutschen, die eine Führungsposition im Vatikan begleiten. Herr Kardinal, das erste Gebot der Christenheit lautet: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sie nehmen in der katholischen Weltkirche eine Aufgabe wahr, die diesem Gebot besonders nahe kommt. Sie praktizieren Nächstenliebe täglich, konkret und weltweit. Was ist für dieses Amt entscheidend?
Für mich ist in dieser Welt das Wichtigste, dass wir angesichts dieses Gebotes der Nächstenliebe nicht die ursprüngliche Formulierung übersehen, wie sie von Jesus her kommt. Eigentlich redet Jesus ja vom Gebot der Nächstenliebe als von dem Zweiten, das dem Ersten gleich ist. Das heißt also, er beginnt damit zu sagen, du sollst Gott deinen Herrn lieben aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzer Kraft und mit all deinen Möglichkeiten. Dies ist das erste Gebot und ein zweites ist diesem gleich, liebe den Nächsten wie dich selbst. Für mich ist es also sehr wichtig, dass wir als Christen die Verbindung der Nächstenliebe mit der Gottesliebe in den Blick rücken, damit auch in einer philanthropischen, in einer humanitären Welt die Ermöglichung des Liebens von Gott her nicht aus dem Blick kommt.
Sie reisen in jene Gegenden der Welt, die von furchtbaren Katastrophen, Kriegen, Hungersnöten, Völkermorden heimgesucht werden. Sie begegnen dem Unheil der Welt sozusagen in erster Person. Wie gehen Sie mit der vielgestellten Frage um, warum Gott dies alles zulässt?
Zunächst rührt das Elend in der Welt sehr häufig aus der Tatsache, dass Gott den Menschen frei erschaffen hat. Wir sind nicht wie Tiere domestiziert, sondern wir müssen uns frei entscheiden. Und damit ist Gott natürlich das Risiko eingegangen, dass der Mensch in seiner Freiheit auch das Böse tut. Angefangen eben schon von Adam und Eva im Paradies. Aber es gibt noch eine zweite Dimension, nämlich das Elend entsteht dadurch, dass die Natur zurückschlägt, dass sie in irgendeiner Weise den Menschen leiden lässt. Warum geschieht das alles und warum lässt Gott das zu? Diese Frage ist unendlich alt. Schon vom Beginn des Christentums, ja darüber hinaus, vor 2000 Jahren hat man sie sich gestellt. Darauf gibt es auch keine Antwort, die zufriedenstellen könnte, sodass man das Problem ablegt und sagt, also das ist geregelt. Aber ich habe etwas gefunden beim heiligen Augustinus. Augustinus hat sich schon mit diesem Problem auseinandergesetzt und er gibt eine überraschende Antwort. Er sagt nämlich, si comprendis non est Deus. Wenn du ihn verstehst, dann ist er nicht Gott. Gott überragt uns also immer. Wir können ihm nicht in die Karten gucken und Wir können ihn noch viel weniger herunterziehen zu uns, sozusagen auf unsere Augenhöhe, um ihn zu zwingen, dass er sich rechtfertigt. Gerade in den Taten, die wir nicht verstehen, zeigt er uns, dass wir zu ihm aufzuschauen haben, dass wir sein Geschick anzunehmen haben. Und dann wird natürlich virulent, dann schlägt zu Buche, dass Jesus uns diesen allmächtigen Gott, der manchmal auch im Dunkeln ist, als Vater geoffenbart hat. Er hat das Gesicht deines Vaters. Und dann tritt unser Glaube in Kraft, dass wir, auch wenn wir nicht verstehen, uns ihm anvertrauen, uns ihm übergeben und sagen, ich verstehe zwar nicht, so wie Job ihn auch nicht verstanden hat, aber ich vertraue dir, ich liefere mich dir aus, ich vertraue dich mir an.
Ich denke, ein wichtiger Punkt Ihres Arbeitsfeldes, Herr Kardinal Cordes, ist auch der, dass Sie dem Bedürftigen jeweils das Gefühl weitergeben, dass der Papst Sie nicht alleine lässt. Das Sachliche ist zwar wichtig, aber es kommt auch darauf an, dass die Menschen die Anteilnahme spüren. Merken Sie das auf Ihren zahlreichen Reisen, Herr Kardinal?
Ja, das ist eigentlich das, was uns in unserer Hilfe am meisten ausfüllt. Niemand kann seinen Dienst tun, wenn er nicht eine Resonanz spürt. Diese Resonanz ist zunächst gegeben natürlich in der materiellen Hilfe, die wir bringen. Unsere Abteilung im Vatikan versteht sich ja auch als die Caritas des Papstes. Aber es ist noch wichtiger, dass diese bedürftigen Menschen ein Gesicht sehen, dass sie spüren, da steht eine Person dahinter. Wenn ich zurückdenke an die vielen Reisen, die ich gemacht habe, dann war das eigentlich immer der springende Punkt. Wenn ich sagen konnte, ich komme vom Papst, da spürt man, dass die Reaktion gegen das Unheil, gegen das Elend, gegen das Böse mehr als materielle Hilfe fordert. Dass diese Reaktion eine emotionale Dimension hat, die in den Blick kommt, wenn man Gesamtkirche und damit Papsttum repräsentiert, wenn man in gewisser Weise den Menschen klar machen kann, ihr seid nicht allein gelassen. Ich würde sagen, dass gerade die Bedürftigen, das sind nicht nur die Gläubigen, sondern die, die im Elend sind, aufleben, wenn jemand kommt, der von einem weißen Mann in Rom geschickt worden ist. In unseren Trostworten muss deutlich werden, wir haben euch etwas gegeben, wir repräsentieren die Kirche, aber darüber hinaus gibt es den Vater im Himmel, dem ihr euch anvertrauen könnt und in dessen Namen wir auch kommen. Wir lieben andere, weil wir geliebt sind. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, an dem Dienst, den Coronum tun kann.
Herr Kardinal Cordes, Priester, Weihbischof, Erzbischof, Kardinal, vollkommener und zielgerader könnte sich eine kirchliche Laufbahn wie die Ihre gar nicht präsentieren. Es wäre schön, wenn Sie hier die einzelnen Phasen Ihrer Lebensstationen kurz definieren würden. Das Priesterjahr, das vom Papst Benedikt XVI. Feliciter Regnans in diesem Jahr ausgerufen wurde, könnte ein guter Anlass für die erste Frage dazu sein. Wie lautet der ureigene Auftrag des Priesters?
Zunächst muss ich sagen, dass meine Berufslaufbahn, wenn ich das mal so ansprechen soll, sehr kurvenreich war. Es war nicht das Anzielen irgendeines besonderen Zieles, sondern es ergaben sich immer wieder neue Umstände. Ich habe mich ziemlich schwer getan, zunächst Theologie zu studieren und Priester zu werden. Ich habe auch nicht von ungefähr ein Jahr Medizinstudium vorgeschaltet. Im Hintergrund waren offenbar fromme Menschen, die viel für mich gebetet haben und die mir also diese Tür zum Priestertum dann geöffnet haben. Ich bin sehr dankbar, dass Benedikt in diesen etwas konfusen Zeiten für den priesterlichen Dienst die Identität des Priesters nochmal in den Blick rücken will und durch dieses Jahr viele Menschen auf den Priester aufmerksam gemacht hat. Mir scheint, dass durch manche Faktoren gesellschaftlicher Art, auch durch vielleicht durch neue kirchliche Strukturen, wenn ich an die verschiedenen Räte denke, die Identität des Priesters sich in einigen Zonen der Erde, nicht zuletzt auch in Deutschland, verdunkelt hat. Wenn ich höre, dass es im deutschsprachigen Raum. Laien gibt die Gemeinden, leiten und dass der Priester, ich sage es jetzt mal so salopp, eigentlich nur noch der Sakramententäter ist, der von einer Gemeinde zur anderen zu rasen hat, dann halte ich das für eine problematische Entwicklung. Nicht nur, weil sie den Priester überfordert, sondern weil zum Wesen des Priestertums eben diese dreifache Sendung gehört, nämlich, dass er das Wort verkündet, dass er die Liturgie feiert und dass er die Hauptverantwortung für die Gemeinde hat, das heißt für den Aufbau der Gemeinde. Und ich glaube, dass es manchmal auch an Berufungen fehlt, weil die Identität des Priesters nicht mehr klar genug ist. Wenn die Gemeinde geleitet wird von Nichtgeweihten, dann bedeutet das schon eine Reduzierung der Verantwortung des Priesters. Und von daher, wie gesagt, bin ich sehr dankbar, dass der Heilige Vater das Jubiläum des heiligen Pfarrers von Ars zum Anlass nimmt, um ein Jahr des Priesters auszurufen und den priesterlichen Dienst wieder in den Blick zu nehmen. Andererseits muss man sagen, dass ich immer wieder glückliche Priester gefunden habe. Wenn man jetzt sozusagen aus dem Priester den Märtyrer der Gegenwart macht, wird man ihm auch nicht gerecht. Erstens verliert er dadurch an Attraktion und zum Zweiten glaube ich auch, dass es wirklich erfüllte Priesterleben gibt. Priesterlicher Dienst lebt nicht vom Opfer, sondern er lebt auch von der Erfüllung, die wir alle brauchen und diese Erfüllung gelingt. Man muss ihm seine von Gott gegebene Verantwortung belassen. Er muss seine Kompetenz behalten. Aber wenn man ihm das belässt und wenn er das erhält, dann kann er ein sehr glückliches Leben führen.
In ihrem Buch »Helfer fallen nicht vom Himmel« schreibt Papst Benedikt das Geleitwort und weist darauf, vergleichend auf seine Enzyklika »Deus Caritas Est« hin. Kann man daraus den Schluss ziehen, Herr Kardinal, dass Sie der maßgebende Ratgeber für die Texte seiner ersten Enzyklika waren?
Absolut nicht. Ich will zwar nicht verheimlichen, dass es schon vor dem Pontifikat von Benedikt XVI. Überlegungen gab, dass man zur Frage der Caritas weltweit Impulse setzen müsste, vielleicht auch Orientierung geben müsste und dass Kardinal Ratzinger um diese Arbeiten wusste und dass ich auch beteiligt war an diesen Arbeiten. Aber andererseits, wer Kardinal Ratzinger kennt oder Josef Ratzinger als Schreibenden, der sieht sofort, dass diese Enzyklika die Handschrift des Papstes trägt oder von Josef Ratzinger trägt. Der ganze erste Teil ist also lupenrein Ratzinger und der zweite Teil hat das eine oder andere von früheren Überlegungen übernommen.
Abschließend, wenn man zuerst Kardinal Josef Ratzinger und dann Papst Benedikt XVI. So lange nahe steht wie Sie, kann man annehmen, dass sich eine Form der besonderen, auch menschlichen Verbundenheit herausgebildet hat. Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zum Papst? Wie erleben Sie ihn persönlich?
Ja, zunächst scheint mir, dass die Kardinäle den Besten gewählt haben, den sie finden konnten, wenn ich mir das erlauben darf. Zum Zweiten bewundere ich ihn als Lehrer und als Führer der Kirche, weil seine Botschaften, seine Predigten, seine Schriften immer in die Mitte zielen. Er predigt Jesus Christus. Einmal hat er gesagt in einer Ansprache an die Kurie, ich bin nach Bayern gefahren, um Gott zu verkünden. Er, der hochgescheit ist und sicher einen langen Exkurs hätte machen können über seine Motive nach Bayern zu gehen, bringt das in diesen ganz einfachen Satz. Oder er sagt uns, die wir mit der Caritas zu tun haben, wer Gott nicht gibt, gibt zu wenig. Er kann also diesen Grundimpuls seines Pontifikats auf sehr, sehr kleine, einfache und sehr zentrale Formeln bringen. Und deshalb bin ich also ungemein dankbar, gerade für seine Verkündigung. Persönlich ist das Verhältnis eigentlich auch durch seine Wahl zum Papst nicht getrübt. Es ist natürlich inzwischen viel schwieriger, dass wir uns treffen, dass wir uns sehen. Er war jetzt letzthin noch einmal nach meinem Namenstag, weil er das früher ständig gemacht hat, bei mir zu Hause zum Essen. Und schon mal sehen wir uns. Aber es wäre völlig unrealistisch zu meinen, dass die persönlichen Beziehungen, die früher bestanden haben, in einer gewissen Dichte fortbestehen könnten. Wer die Last des Papsttums ein bisschen unter die Lupe nimmt und das Programm, dem er gewachsen sein muss, beachtet, der weiß, dann werden die persönlichen Beziehungen, die man haben, die man vielleicht gehabt hat und auch sich erhofft, die werden dann sehr relativiert.
Sie hörten Menschen in der Zeit, heute mit Kardinal Paul Josef Cordes, 75 Jahre, eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.